Bier ist hier. Der Podcast für den Landkreis Cloppenburg.
Moin und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wir ist hier aus dem Kreishaus an der Eschstraße in Cloppenburg. Bei uns geht es heute um ein Thema, das viele von uns betrifft, auch wenn die meisten von uns im Alltag gar nicht oft darüber sprechen. Es geht um die Betreuungsstelle des Landkreises Cloppenburg. Wir wollen klären, was diese Betreuungsstelle eigentlich macht, wie die Arbeit einer rechtlichen Betreuerin aussieht und warum es auch so wichtig ist, rechtzeitig an die eigene Vorsorge zu denken. Stichwort Vorsorgevollmacht. Dazu begrüße ich heute Edith Fahle aus der Betreuungsstelle des Landkreises Cloppenburg und Alexandra Wildermann, die als rechtliche Betreuerin tätig ist. Moin, schön, dass Sie da sind.
Moin, moin.
Moin.
Und natürlich auch Landrat Johann Wimberg, der uns die Bedeutung dieses Angebots für den Landkreis einordnen wird. Moin, Herr Wimberg.
Hallo, moin, Herr Kors.
Freuen sich also auf spannende Einblicke und auch praktische Tipps. Ich bin Lars Kors und sage schön, dass Sie eingeschaltet haben. Herr Wimberg, welche Bedeutung hat die Betreuungsstelle für die Bürgerinnen und Bürger hier im Landkreis Cloppenburg? Gerade in einer Zeit, in der Vorsorge und auch rechtliche Betreuung immer wichtiger werden.
Ja, ich glaube, das hat man so alltäglich gar nicht auf dem Schirm. Wenn es einem gut geht, man ist munter unterwegs, dann hat man dieses Thema nicht so sehr alltäglich vor Augen. Aber wer denkt schon gerne daran, dass es ihm auch mal anders gehen könnte? Schwere Krankheit, Unfall oder Ähnliches bringt Menschen manchmal in Situationen, wo sie nicht mehr eigene Entscheidungen treffen können, dann auch nicht in der Situation sind, noch irgendetwas zu veranlassen. Und wer keine Vorsorgevollmacht hat, ist dann natürlich darauf angewiesen, Hilfe zu bekommen. Und an der Stelle ist die Betreuungsstelle von erheblicher Bedeutung, um am Ende auch für diese Menschen dann eine Möglichkeit zu schaffen, eben auch eine Betreuung zu bekommen, eine gesetzliche Betreuung, die dann auch dafür sorgt, dass notwendige, wichtige Entscheidungen getroffen werden können. Und deshalb sollte man das Thema nicht so ganz weit wegschieben, denn es kann jeden Tag irgendwie betreffen und dann ist man in irgendeiner Weise dann auch dankbar, wenn man Hilfe bekommt.
Die Betreuungsstelle ist dem Gesundheitsamt des Landkreises Cloppenburg zugeordnet. Frau Fahle, damit wir überhaupt mal eine Vorstellung von der Aufgabenvielfalt einer Betreuungsstelle bekommen, können Sie uns mal ein paar Beispiele nennen, womit Sie sich beschäftigen, ganz konkret?
Wir beschäftigen uns natürlich mit der sogenannten Sachverhaltsermittlung für das Amtsgericht in Betreuungsverfahren, wenn es um die Einrichtung einer rechtlichen Betreuung geht. Im Vorfeld klären wir aber auch gegebenenfalls mit Menschen eine Vorsorgevollmacht oder die Menschen können auch eine Vorsorgevollmacht im Landkreis öffentlich beglaubigen lassen. Das unterstreicht dann die Bedeutung im Rechtsverkehr.
Nun mag ja so mancher denken, naja, ich bin ja verheiratet oder ich lebe in einer Partnerschaft, in einer Beziehung. Wozu brauche ich so eine Betreuungsstelle? Warum muss ich mich darüber informieren? Und warum ist eine Vorsorgevollmacht überhaupt sinnvoll? Können Sie uns da mal so ein bisschen aufklären?
Wenn ich keine Vorsorge getroffen habe, ist niemand für mich im Falle eines Falles, ich liege im Krankenhaus, kann mich nicht mehr selber kümmern, für mich zuständig.
Nicht mal der Ehepartner?
Der Ehepartner in Ausnahmefällen, das ist jetzt ganz neu seit 2023 geregelt, nur für die gesundheitliche Belange bis zu einem halben Jahr kann das in der Ehegattennotvertretung geklärt werden. Darüber hinaus muss dann eine rechtliche Betreuung eingerichtet werden oder wenn zusätzliche Bereiche geregelt werden müssen, wie finanzielle Dinge, die im Vorfeld nicht durch eine Bankvollmacht geregelt sind oder wenn Anträge gestellt werden müssen, mit Ärzten gesprochen werden muss und ich das selber nicht mehr kann, dann muss eine rechtliche Betreuung eingerichtet werden.
Also die Annahme, dass ich als Ehepartner grundsätzlich meine Frau in allen rechtlichen und gesundheitlichen Belangen vertreten könnte, von vornherein wie selbstverständlich, ist ein Irrglaube.
Ja.
Wie wird denn eigentlich entschieden, wer die rechtliche Betreuung dann bekommt oder übernehmen soll?
Die letztendliche Entscheidung trifft das Gericht, ob eine Betreuung eingerichtet wird oder nicht. Es läuft im Antragsverfahren, also jemand stellt den Antrag, zum Beispiel das Krankenhaus, ein Angehöriger. Es gibt auch manchmal Menschen, die selbst einen Antrag stellen, weil sie merken, ich komme alleine nicht zurecht. Mhm. Das wird beim Amtsgericht beantragt, dann wird ein Verfahren eröffnet beim Amtsgericht, ein sogenanntes Betreuungsverfahren. Dann kommt die Betreuungsstelle ins Spiel, indem wir halt dann die sogenannte Sachverhaltsermittlung für das Amtsgericht vornehmen. Wir informieren oftmals im Vorfeld, also wir kriegen Anrufe von Angehörigen oder von Betroffenen. Dann beraten wir zum Thema der Vorsorgevollmacht oder auch der rechtlichen Betreuung, erklären die Wege, wie man das machen muss. Im Verfahren dann sind wir halt maßgeblich unterwegs, sprechen mit demjenigen oder mit derjenigen, die eine rechtliche Betreuung erhalten soll oder erhält. Und wir sprechen mit den Angehörigen, wir sprechen mit dem sozialen Umfeld. Das können Pflegeeinrichtungen sein, das können Freunde, Bekannte, Nachbarn sein. Je nachdem, wer sehr eng an dieser Person angebunden ist. Wenn wir also zu dem Ergebnis kommen, ja, da muss eine Betreuung eingerichtet werden, dann wird das Gericht ein Mediziner oder eine Medizinerin beauftragen, ein sogenanntes Gutachten zu erstellen zum Betreuungsverfahren. Darin wird festgestellt, ob derjenige wirklich eine Erkrankung oder Behinderung hat. Das ist die Voraussetzung für eine Einrichtung einer rechtlichen Betreuung für einen erwachsenen Menschen. Der Mediziner sagt dann auch, ja, das und das Problem ist da und derjenige kann seinen freien Willen noch äußern oder nicht äußern. Und das ist für das Gericht also maßgeblich dann die Voraussetzung dafür, dass die rechtliche Betreuung auch eingerichtet werden kann.
Wenn sich ein Mensch aber noch äußern kann, muss er denn Sorge haben, Frau Fahle, dass er gar nicht mehr über sich selbst entscheiden kann, weil ihm das jetzt abgenommen wird durch so eine rechtliche Betreuung?
Nein, also der Gesetzgeber hat seit 2023 durch das Betreuungsorganisationsgesetz nochmal unterstrichen, dass die rechtlichen Betreuer nach dem Wunsch des Betroffenen handeln sollen, sofern der Mensch diesen Wunsch noch äußern kann und auch der Wunsch realistisch ist.
Alexandra Wildermann, Sie kennen das ja nun aus der eigenen praktischen Erfahrung, sage ich mal. Sie sind ja eine solche Betreuerin.
Genau.
Wie erleben Sie denn Ihre Patienten? Sind denn das meist Menschen, die sich noch äußern können oder die schon gar nicht mit in der Lage sind zu kommunizieren?
Also tatsächlich ist es so, dass ich viele Betreuungen habe, die ihren Wunsch noch äußern können. Bei Antragsangelegenheiten, die vielleicht nicht selber ausfüllen können oder so, da bin ich dann unterstützend tätig.
Also Sie werden in jedem Fall als Bereicherung wahrgenommen und nicht als Bedrohung.
Doch, das kann man so sagen.
Ist denn eigentlich die Betreuungsstelle aufgebaut, personell?
In der sogenannten Sachverhaltsermittlung arbeiten wir mit 3 Sozialarbeitern, Sozialpädagogen, die sogenannte Sachverhaltsermittlung durchführen. Und wir bekommen Unterstützung von 2 Teilzeitkräften aus der Verwaltung, die also für uns Akten eröffnen, die uns in der Beglaubigung der Vorsorgevollmachten unterstützen. Also die haben die Vorsorgevollmachten vor allen Dingen auf dem Schirm. Die sind auch für die Registrierung der rechtlichen Betreuer zuständig. Also die rechtlichen Betreuer müssen sich seit 2023 registrieren lassen und müssen bestimmte formelle Dinge vorher abarbeiten, bevor sie sich zulassen können. Und das gilt auch inzwischen für die ehrenamtlichen rechtlichen Betreuer. Die gibt es ja auch noch.
Frau Wildermann, was sind Sie denn eigentlich?
Ich bin Berufsbetreuerin.
Die Ehrenamtler, die können einmal im Jahr eine kleine Aufwandsentschädigung beantragen bei Gericht. Das können Angehörige sein, das können Menschen, die zum Beispiel Freizeit haben, die sie investieren wollen für andere Menschen oder zum Beispiel berentet sind, okay, vielleicht da Interesse haben, Menschen zu unterstützen. Die müssen jetzt nicht zwangsläufig Sozialarbeiter oder Sozialarbeiterin sein oder Jurist, wie eigentlich bei den Berufsbetreuern, oder eben die sogenannte Sachkunde nachlegen. Das muss da nicht erfolgen, aber sie müssen auch ein Führungszeugnis vorweisen und sie müssen auch einen Auszug aus dem Schuldnerverzeichnis vorweisen. Es sollte kein Strafverfahren im Hintergrund bestehen und es sollte keine Verschuldung da sein, weil ich muss ja mich um das Geld und um das Vermögen eines anderen Menschen kümmern. Und wenn ich mich um mein eigenes Geld nicht kümmern kann, dann kann ich auch das nicht für jemand anderes tun.
Frau Wildermann, wie wird man denn eigentlich wirklich Berufsbetreuerin? Sind Sie Juristin?
Nein. Ich bin als Quereinsteigerin dazugekommen. Ich bin gelernte Reiseverkehrskauffrau.
Ja, da hat man zwar sicherlich auch mit Beschwerden gelegentlich zu tun von Reisekunden, die unzufrieden sind, aber das ist ja nicht vergleichbar. Wie sind Sie denn überhaupt auf die Idee gekommen, auf eine besondere Art und Weise Menschen zu unterstützen und zu betreuen?
Also grundsätzlich ist es so, dass ich schon die Arbeit mit Menschen liebe. Das muss man einfach so sagen. Und ich bin dazu gekommen in der Corona-Zeit. Da lag die Reisebranche ja bekanntlich brach. Durch eine Bekannte, die auch Berufsbetreuerin ist, bin ich da mehr oder weniger drangekommen und ich durfte sie ein bisschen unterstützen im Büro. Und irgendwann meinte sie, das wäre eigentlich genau mein Job. Und es hat sich dann auch wirklich rauskristallisiert, dass ich diesen Berufsweg einschlagen möchte.
Wie sah denn die Ausbildung aus für Sie?
Sachkundenachweise habe ich in einem Online-Fernkurs gemacht und du musst die vorlegen.
Was lernt man da?
Wie der Umgang mit Menschen ist in leichter Sprache. Man arbeitet ja auch mit Menschen zusammen, die eine Sprachbarriere haben oder eine geistige Behinderung haben. Und das war sehr wichtig. Paragraphen, die Rechtslage, das ist natürlich auch Grundvoraussetzung mit gewesen, dass man sich so ein bisschen auskennt.
So ein bisschen auskennt. Da könnte man doch sagen, also heutzutage im KI-Zeitalter mit ChatGPT, da das ist doch ganz schnell gegeben und da weißt du doch sofort, was Sache ist, oder?
Nee, ganz so einfach ist es da doch nicht. Also diese Lehrgänge haben mich tatsächlich sehr weit gebracht. Man hatte einen anderen Eindruck gewonnen von dieser Berufsbranche, wie wichtig das auch ist.
Wie lange dauert denn diese Ausbildung?
Genau, da gibt es vorgegebene Termine, wo man sich einschreiben kann und dann geht das teilweise über mehrere Tage. Insgesamt habe ich circa ein Jahr gebraucht, bis ich jetzt alle Sachkundenachweise vorlegen konnte.
Ist das denn mit Prüfungen auch verbunden?
Ja. Genau. Mhm.
Seit wann sind Sie jetzt im Einsatz?
Ende 2022.
Ging es los für Sie?
Ganz genau.
Können Sie sich noch an Ihren ersten Fall oder Patienten erinnern?
Natürlich. Ja, das ist ein junger Mann gewesen, der Unterstützung brauchte bei Antrags- und Behördenangelegenheiten im Bereich der Vermögenssorge und Gesundheitssorge.
Geben Sie dann nach einer gewissen Zeit das auch wieder ab, sodass man auch sagen kann als Berufsbetreuerin so, du musst jetzt wieder auf eigenen Beinen stehen können?
Das könnte ich theoretisch tun, wenn ich der Meinung bin, dass er keine Hilfe oder Unterstützung mehr braucht. Ne? Bei diesem Betreuten war das jetzt so, dass er meine Hilfe noch gerne in Anspruch nimmt. Und immer noch gerne, glaube ich.
Entwickelt sich denn auch so ein, sag ich mal, auch irgendwo so ein persönliches Verhältnis an? Man kennt sich ja denn doch relativ gut und Sie wissen ja vieles über diesen Menschen. Eigentlich wissen Sie ja alles über den.
Also die persönliche Bindung, die ist schon da und das ist mir persönlich auch sehr wichtig.
Können Sie denn gut abschalten nach so einem Arbeitstag?
Manchmal ja, manchmal nein. Also die Abgrenzung ist schon die größte Herausforderung in dem Beruf. Das muss man auch sagen. Es gibt einige Betreute, die berühren einen natürlich mehr, als wenn ich jetzt nur ein, zwei Anträge stellen muss.
Wie viele Menschen betreuen Sie denn?
50.
In meinen Ohren klingt das viel. Ist das viel oder ist das eher unten angesiedelt und an sich hätten Sie noch Luft ohne Ende?
Nee, für mich ist das so gerade die Grenze. Ich muss das natürlich auch leisten können, die Leute zwischendurch zu besuchen, in regelmäßigen Abständen, den Bedürfnissen nachzukommen.
Dafür, das ist schon ein Fulltime-Job, ne?
Ja.
Sind Sie denn jede Woche mit allen 50 irgendwie im Kontakt oder ist das ganz unterschiedlich?
Das ist ganz unterschiedlich. Bei manchen ist das so, die möchten regelmäßigen Kontakt. Also da muss ich dann auch jeden Monat einmal zum Besuch kommen. Mhm. Bei manchen ist das so, die wollen einen am liebsten gar nicht sehen. Die rufen dann einfach mal an oder möchten nur telefonischen Kontakt haben. Bei manchen wiederum ist das so, dass man, ich sag mal, sich alle 2 Monate mal trifft oder telefonischen Kontakt hat. Manche kommunizieren per WhatsApp. Also man muss da ja auch schon ein bisschen mit der Zeit gehen.
Wie rekrutieren Sie denn eigentlich solche Betreuer, Frau Fahle?
Also vielfach melden sich Menschen bei uns, die sich für dieses Berufsbild interessieren, also die vielleicht selber auch schon soziale Arbeit studiert haben. Es ist jetzt so, der Bedarf wird immer größer und dann ist es manchmal schon so, dass wir über den Betreuungsverein quasi zunehmend rechtliche Betreuer quasi einsetzen müssen. Also der Betreuungsverein in Cloppenburg arbeitet für den Landkreis Cloppenburg und dort ist der Bedarf in den letzten Jahren gestiegen. Die suchen dann auf eigener Basis natürlich nach rechtlichen Betreuern.
Und Sie wiederum freuen sich über jeden, der sich meldet und sagt, ich hätte wohl Interesse daran? Oder sagen Sie, wir haben im Moment erstmal keinen Bedarf, aber wir registrieren, dass du dich gemeldet hast bei uns?
Wir haben ja auch die Aufgabe, das zu prüfen, ob jemand geeignet ist. Dafür findet ein sogenanntes Registrierungsgespräch statt. Das ist also rechtlich vorgeschrieben.
Okay, wenn wir jetzt so ein Gespräch führen würden, was müssten Sie sofort wissen von mir?
Also wir würden nach der beruflichen Biografie, nach dem Hintergrund fragen, welche Einstellungen Sie zu Menschen auch mit Problemlagen haben, vielleicht auch zu Menschen, die einfach krank sind, die einen anderen sozialen Hintergrund haben. Wie gehe ich damit um? Sowas wird abgeklopft. Es wird auch geguckt, ist dieser Mensch im Kontakt mit uns? Also kann der Kontakt aufnehmen? Kann der sich artikulieren? Kann der auf Fragen eingehen? So dieses Zwischenmenschliche wird halt auch mitgeschaut. Kann die Person das? Weil es ist maßgeblich, das hat ja Frau Wildermann gerade schon gesagt, es entsteht eine Beziehung mit der Person und dafür muss ich natürlich auch geeignet sein, diese Beziehung ja zu gestalten.
Empathie ist unabdingbar.
Das ist total wichtig, ja. Neben der Abgrenzung, die natürlich auch sein muss, ist es wichtig, dass ich mich einfühlen kann in das Leben und in die Strukturen eines anderen Menschen.
Wenn jemand Betreuer ist und nicht so richtig mehr abschalten kann, weil ihm Dinge zu sehr zu Herzen gehen, gibt es denn sowas wie eine Supervision bei Ihnen, so ein Angebot?
Also die rechtlichen Betreuer können sich alle bei uns melden. Die Betreuungsstelle berät auch rechtliche Betreuer, wenn sie das wünschen. Die ehrenamtlichen Betreuer werden durch den Betreuungsverein unterstützt. Also dort gibt es ein Informations-, ein Beratungsangebot und auch die Möglichkeit, sich dort zu treffen. Das wird also bei den ehrenamtlichen Betreuern, die, die das wünschen, sowohl die Familienbetreuer als auch die, die das aus ehrenamtlichem Engagement machen, bietet der Verein also die Möglichkeit zum Austausch und zur Unterstützung an.
Damit wir mal einen Eindruck von Ihrer alltäglichen Arbeit bekommen, Frau Wildermann, es gibt ganz viele Menschen, die sagen so im Pflegebereich, also wenn hier eine Pflegekraft vorbeikommt, das geht alles so wahnsinnig schnell, weil die Zeit so knapp ist. Na klar, die Pflegekräfte haben ganz, ganz viel um die Ohren und müssen ihr Pensum schaffen. Wie ist denn das bei Ihnen eigentlich? Also viele Menschen, stelle ich mir zumindest vor, die ihre Dienste in Anspruch nehmen, die haben doch vermutlich auch den Wunsch, dass jemand da ist, ihnen zuhört und ihnen das Gefühl der Sicherheit gibt. Das kannst du ja wahrscheinlich nicht so in 5 Minuten unbedingt machen.
Nee, das stimmt.
Wie viel Zeit nehmen Sie sich denn da oder ist das individuell verschieden?
Das ist ganz individuell verschieden. Ne? Es gibt Menschen, die, wie Sie schon sagen, die brauchen jemanden, dem zuhören, was aber auch wichtig ist. Nur wenn die Leute erzählen, kann man ja was über den Menschen erfahren und auch, wo hier wirklich noch ein Hilfebedarf ist. Manchmal kommt das ja auch wirklich nur durch diese Gespräche, ich sag mal, zum Vorschein.
Spüren Sie häufig die Verzweiflung?
Oft, ja. Doch. Also es gibt viele, die, ich sag mal, auch in Pflegeeinrichtungen sind oder so, die ganz alleine sind. Die sind natürlich immer dankbar, wenn man als Betreuerin da ist und sich dann auch mal die Zeit nimmt. Also das ist wirklich ganz individuell. Und dann nimmt man sich die Zeit, man geht das zusammen durch, die Post, man bespricht das. Das ist natürlich auch ganz wichtig, dass man den Betreuten immer und zu jeder Zeit in Kenntnis setzt über die Sachen, die man gerade macht.
Und ihnen wahrscheinlich auch mal wieder sagt, das Problem löst sich nicht, wenn du den Brief nicht öffnest oder wegschmeißt.
Natürlich.
Das ist wahrscheinlich auch erstmal so eine Lernerfahrung für viele, ne? Weil niemand Probleme haben möchte. Manchmal werden die Probleme zu viel im Leben.
Ja, manchmal ist es einfach auch so, dass Menschen psychische Erkrankungen haben und aufgrund dieser psychischen Erkrankung so eingebunden ist, dass er oder sie sich nicht mehr traut, den Briefkasten zu öffnen oder die Post zu öffnen, dass Ängste da sind, dass Unsicherheiten da sind. Es gibt auch Menschen, die öffnen ihre Post nicht, weil die denken, da ist Gift drin oder das ist sehr, sehr unterschiedlich.
Wenn Sie in eine Wohnung gehen oder in eine Einrichtung und einen Menschen dann besuchen, wie gehen Sie dann vor? Gibt es da erstmal so das Gespräch, dass man erstmal wieder so eine Ebene findet, so von wegen, wie war dein Tag, wie war deine Woche?
Genau, man versucht eine Ebene zu finden, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, Gemeinsamkeiten vielleicht zu finden in irgendeinem Gespräch. Ich sag mal, man guckt, ob man Bilder sieht von Kindern oder so, Enkelkindern zum Beispiel jetzt, über die Tiere.
Haben Sie Tiere?
Ja. Ich habe auch 2 Tiere, ja.
Was haben Sie denn?
Ich habe 2 Hunde.
Hunde sind doch super, ne?
Ja, ist so. Meistens ist das so.
Haben Sie auch schon mal einen Hund mitgebracht oder ist das eher schwierig?
Den Hund habe ich noch nicht mitgebracht. Nee, das nicht. Aber man versucht einfach eine gemeinsame Ebene zu finden.
Wer bezahlt denn eigentlich rechtliche Betreuer? Sind das Kosten, die auf mich als Patient oder Nutzer auch noch zukommen?
Vom Grundsatz her, wenn ich Hilfebedarf habe, müsste ich den erstmal selber zahlen. Aber es gibt ja auch Situationen, ich kann das nicht zahlen und das ist vielfach so. Also es gibt da Freibeträge, die ich als betroffener Mensch haben darf. Damit ich das nicht selber zahlen muss, komme ich über diese Freibeträge hinaus, muss ich gegebenenfalls auch, wenn ich sehr wohlhabend bin, für die rechtliche Betreuung selbst zahlen. Ansonsten zahlt es eben die Gerichtskasse.
Sie sagten, Frau Ferle, eingangs, es gibt ja auch die Möglichkeit einer Vorsorgevollmacht.
Genau.
Dann habe ich dieses Thema nicht, Herr Wimberg, mal die persönliche Frage an Sie. Haben Sie eine Vorsorgevollmacht?
Wir beschäftigen uns gerade tatsächlich damit und das ist auch eine Sache, die man lange vor sich herschiebt und sagt, auch können wir immer wohl noch. Da geht es ja um das Thema Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, all diese Dinge. Was ich vorhin eingangs auch schon sagte, das ist erstmal aus dem Augen, aus dem Sinn, es geht einem gut, man denkt nicht drüber nach. Aber wir sind tatsächlich gerade dabei, um uns gerade mit beiden, mit der Vorsorgevollmacht wie mit der Patientenverfügung zu beschäftigen, um das auf den Weg zu bringen.
Was war denn für Sie und vielleicht auch für Ihre Frau, weil Sie sagen, wir beschäftigen uns jetzt gerade damit, beim Thema Vorsorgevollmacht neu an Erkenntnissen?
Es ist fast alles neu. Man hat schon mal gehört von einer Vorsorgevollmacht, man hat mal gehört von einer Patientenverfügung und weiß so grob, das einzuordnen. Aber wie man das macht und wie man das auf den Weg bringt, ich glaube, das haben die meisten nicht auf dem Schirm. Ist ja auch nicht schlimm. Man kann sich ja damit auseinandersetzen und kundig machen. Zum Beispiel geht das auch mit Hilfe eines Rechtsanwalts oder eines Notars, den man da zur Rate zieht, wenn man fragt. Oder wie gesagt, wir sind ja hier.
Heißt das denn, ich muss eine Vorsorgevollmacht grundsätzlich notariell beglaubigen lassen?
Muss ich nicht, nein. Das kann man auch anders lösen, ist klar. Aber man muss natürlich jemanden haben, der sach- und fachkundig ist. Sonst nur mit Mr. Google zu arbeiten, ist da vielleicht ein bisschen zu kurz gesprungen.
Aber es muss doch auch verbindlich sein, Frau Fahle. Also wenn ich so eine Vorsorgevollmacht habe, die muss auch vor Gericht Bestand haben.
Das sollte sie, ja. Also letztendlich ist es eine privatrechtliche Vereinbarung zwischen erstmal zwei Menschen. Ich kann das handschriftlich machen und unterschreiben mit Datum, dann ist es gültig, so mit sofortiger Wirkung. Ich kann das Ding aber auch sofort zerreißen, dann ist es nicht mehr gültig. Also die Vorsorgevollmacht ist nur im Original gültig. Es gibt viele Muster an Vorsorgevollmacht. Zum Beispiel beim Bundesministerium kann man sich ein Muster anschauen. Man kann sich auch bei uns auf der Homepage ein Muster anschauen. Und dann kann man schauen, ist das für mich stimmig? Will ich da was streichen? Will ich da was ergänzen? Und dann unterschreibe ich das und dann ist das eine geregelte Vorsorgevollmacht mit Datum und Unterschrift. Ist es dann sofort gültig?
Wer sich diese Vorsorgevollmacht anschauen möchte, sollte den Link anklicken, der in den Shownotes dieser Folge von Wir ist hier zu finden ist. Herr Wimberg, wenn Sie jetzt auf die Arbeit der Betreuungsstelle schauen, was ist aus Ihrer Sicht der wichtigste Beitrag für die Menschen im Landkreis Cloppenburg?
Ja, ich glaube, dass es schon von Bedeutung ist, dass die Leute wissen, man kann sich hier melden, man kann Hilfe bekommen und Unterstützung und läuft nicht irgendwo ins Leere und muss sich da jetzt tatsächlich an wen mich auch immer wenden, kann ich das über einen Arzt oder über einen Rechtsanwalt lösen, sondern da sind wir hier tatsächlich auch mit Ansprechpartnern und Ansprechpartnerinnen vor allen Dingen auch vertreten, die dann auch gerne Hilfestellung geben und Unterstützung leisten. Und ich glaube, dass bei einer Einrichtung oder einer Behörde wie dem Landkreis Cloppenburg zu haben, ist schon, glaube ich, für alle sehr, sehr gut und wichtig, wenn man dann im Fall der Fälle auch wirklich Hilfe braucht.
Vielen Dank. Damit genug für heute. Ich bedanke mich sehr bei meinen Gästen Edith Fahle von der Betreuungsstelle des Landkreises Cloppenburg und Alexandra Wildermann als rechtliche Betreuerin und natürlich Landrat Johann Wimberg. Das war Wir ist hier. Drücken Sie jetzt einfach auf Abonnieren. Und so verpassen Sie keine neue Folge mehr. In 14 Tagen sind wir wieder da mit einer neuen Ausgabe von Wir ist hier. Bis dahin, uns allen eine gute Zeit. Wir hören uns. Das war Wir ist hier, der Podcast für den Landkreis Cloppenburg mit Landrat Johann Wimberg und Lars Kors.